Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Ja, herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Und wir haben ja beim letzten Mal sind wir quasi gestartet mit einer neuen Reihe quasi, wo wir uns mit den Adressatinnen der Kinder- und Jugendhilfe ein bisschen näher beschäftigen wollen. Da haben wir über Kindheit gesprochen. Was folgt denn auf die Kindheit? Das ist in der Regel dann ja die Jugendphase und darüber möchten wir heute gerne sprechen. Und wenn ich wir meine, dann wisst ihr natürlich, dass auch Olli und Jana wieder mit am Start sind. Hallöchen.
Hallo.
Guten Tag.
Ja, Jugend ist ja bei uns, vorsichtig formuliert, noch nicht so lange her.
Mit Abstufung.
Gefühlt zumindest nicht. Also manchmal denke ich mir so, ach, das war doch eigentlich letztes Jahr noch. Aber eigentlich nicht. Was assoziiert ihr denn mit Jugend? Habt ihr eine schöne Jugend gehabt?
Also auf jeden Fall. Wenn ich so daran denke, denke ich erstmal, ich bin einfach auch, wie ich schon bei der Kindheit gesagt habe, einfach sehr dankbar, dass ich so eine Jugend hatte, wie ich hatte. Weil es einfach, ich war halt auf dem Dorf, wir hatten unsere Hauspartys, die mal über die Stränge geschlagen sind. Wir waren so eine Bubble, so eine Clique halt und es war einfach cool, da mit denen rumzuhängen.
Jetzt, wo du da so die Geschichten auspackst, kommen bei mir auch so ein paar Bilder, wo ich gerade dachte, sagst du das jetzt hier?
Jetzt auf jeden Fall.
Meine erste Assoziation war Alkopops.
Ja, stimmt. Oh, da wurde richtig drüber diskutiert in der Zeit. Ich habe mal.
Wir haben sie überlebt.
Zu Hause, als meine Eltern nicht da waren, mal eine Party gehabt mit einem Freund, nur wir zu zweit. Und die ist ein bisschen eskaliert, sodass wir einfach ins Bett gegangen sind und alles da stehen und liegen gelassen hatten. Ist auch noch so ein Gartenstuhl kaputt gegangen. Und meine Schwester kam Gott sei Dank abends noch und hat das alles noch aufgeräumt und schön gemacht, weil ich gar nicht mehr daran gedacht habe, was für Konsequenzen könnte das wohl noch haben. Die Geschichte hatte ich kurz wieder vergessen. Also ich sag mal, das ist ja schon so eine Phase so von Sturm und Drang. Ne? Es ist irgendwie eine total schöne Zeit, weil man irgendwie selber komplett so im Mittelpunkt steht. Ne? Man ist ja schon super fokussiert auf sich und wie will ich sein? Welche Klamotten trage ich? Mit wem bin ich befreundet? Wer ist da irgendwie besonders cool? Aber auch eine Zeit totaler Unsicherheit. Wenn ich überlege, so dieser Eintritt in die weiterführende Schule. Bei mir war das, da gab es noch in Niedersachsen so eine Orientierungsstufe, da ist man nach der Grundschule in die 5. und 6. Klasse erst gekommen, bevor es dann aufs Gymnasium weiterging bei mir. Und das war schon krass, da waren so viele gefährliche Leute und ich weiß noch so im Bus, die saßen dann hinten und man kommt als kleiner Stöpskin da rein, das war schon echt
Riesensystem. Aber diese gefährlichen Leute, Olli, die saßen auch immer ganz hinten.
Ja, das, ne? Und die waren auch krass drauf. Ich weiß nicht, wahrscheinlich waren die jetzt nicht, jetzt das rückblickend betrachte, ich kenne ja auch viele Jugendliche, die nicht gefährlich. Ne?
Aber, Respekt, ja.
Ja, natürlich, auch Angst ein bisschen. Das war so ein Riesensystem. Ich war völlig überfordert auch irgendwie, glaube ich, mit der ganzen Situation. Dann kam plötzlich viel mehr Leistung noch dazu und es wurde so viel erwartet und also es ist so eine ambivalente Zeit irgendwie.
Mike, jetzt hast du noch mal eine Geschichte aus deiner Jugend raus.
Ich weiß nicht, also so nicht viel war da auf dem, also da war eigentlich bis auf, sage ich mal, das, was Olli gerade schon beschrieben hat und so das übliche Landleben mit, viel Felder und Wälder und viel Alkohol war da eigentlich nicht so viel. Also das war eigentlich so das klassische.
Hattet ihr einen Bauwagen?
Ja, wir hatten tatsächlich einen Bauwagen. Ich wollte das Thema Bauwagen nicht, aber wir hatten wirklich einen Bauwagen, kein Witz. Wir haben ihn auch selber gekauft bei irgendwie einem Nachbarn oder was, haben den irgendwie bei einem Kollegen an so einem Bauernhof irgendwie hingekarrt, hinter so ein paar Büschen irgendwie, dann haben wir den selber renoviert und haben da wirklich am Wochenende natürlich immer nur Mau-Mau drin gespielt. Aber ja, klar, so das erste D-Mix, glaube ich noch, falls ihr das noch kennt, das war natürlich aufregend, ne? Die ersten zwei Flaschen, die man dann da sich bei den Eltern aus dem Keller mitnehmen durfte zur Party, das war natürlich aufregend, aber ansonsten, ja, jetzt mal fernab von diesem Landklischee, sage ich mal, ist das natürlich schon das, was Olli beschrieben hat, so diese Entwicklungsaufgaben, da kommen wir auch noch zu. Alles, was so auf einmal da auf einen einprasselt mit der weiterführenden Schule, vorher war alles so schön beschaulich und auf einmal knallt es richtig rein mit Leistungserwartung, unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Altersgruppen und dann auch eigene Themen.
Auch alles ausprobieren. Also ich habe auch, darf man das sagen, ja, darf man. Früher durfte man noch rauchen mit 16, da war noch ein anderes Jugendschutzgesetz.
Aber hast du dich natürlich dran
gehalten. Wir haben auch schon früher mal Zigaretten geraucht, vielleicht auch schon so mit 12, 13, weiß ich gar nicht mal, ausprobiert. Und da mussten wir auch mal zum Schulassistenten dann, weil wir dann da erwischt wurden und sowas. Also auch dieses Ausloten von Grenzen und ausprobieren und irgendwie so gucken.
Überschreiten auf.
Ja, überschreiten.
Auf jeden Fall überschreiten.
Und ich sag mal, entwicklungspsychologisch würde man ja auch sagen, das ist sinnvoll, gewisse Grenzen mal zu überschreiten, um die Sinnhaftigkeit der Grenze zu erkennen. Da war ich schon mit dabei. Das war dann so mit 15 eigentlich schon relativ abgeschlossen. Ich war da ein bisschen früher zugange.
Ach, so wild warst du?
Ja, ich war schon, ja, ich hab, also
hat Außenstehende
hat gefragt hat, glaube ich, haben gesagt, nee, der macht das nicht oder sowas. Nein, der will auch nicht schwänzen oder sowas. Aber ich habe das schon auch mal gemacht. Also das war schon so dieses Ausbildung. Ich hatte aber auch viel Freiheit immer. Also sowohl vom Elternhaus her viel Freiräume, als auch so, ich bin da früh in die Jugendarbeit dann eingestiegen, auch so mit 15, glaube ich, hatte da auch viele Freiheiten. Und das war für meine Entwicklung eigentlich gut. Für andere wäre es vielleicht Katastrophe, so frei. Die wären komplett eskaliert.
Also ich war auch relativ frei, aber es gab doch auch schon Grenzen, wenn ich zu Hause sein musste.
Ja, das ist
so,
auch,
ne?
Klar.
Aber es war auch so, dass meine Eltern immer gesagt haben, ja, ihr dürft halt trinken, aber wir organisieren euch nicht den Alkohol. Also das hatten meine Eltern für sich gut geklärt und ich fand das eigentlich eine gute Lösung, weil sie so ein bisschen da sich aus der Verantwortung so mit rausnehmen konnten. Mhm. Und wir durften aber auch viel bei denen in der gewilden Gartenhütte, da die ist heute auch, wird die noch, ja, Punkt.
Aber das war bei mir auch so. Die Eltern haben auch eher gesagt, nee, wir... Also bei uns fand das immer nie statt. Das war immer bei den Freunden.
Ja, bei uns durfte das stattfinden, aber meine Eltern waren auch immer
cool. Und teilweise auch mit den Eltern der Freunde dann. Also die waren auch damit dabei. Da kann man heute sagen, okay, die haben Aufsicht da gehabt. Da würde man vielleicht auch sagen, okay, ist schon ein bisschen komisch, dass die dann auch damit mal ein Bier getrunken haben und sowas. Aber das war schon, ja, das ist ja auch so ein Ausloten, ne? Und rückblickend war das, glaube ich, ganz gut, dass wir da in so einem beaufsichtigten Rahmen uns ausprobieren konnten.
Es ist total verrückt jetzt, diese ganzen biografischen Narrationen ploppen dann wieder auf, indem man dann selber darüber spricht gerade. Also ich konnte mich noch erinnern, dass immer, man durfte mit 16 Bier kaufen, glaube ich, ne?
Ja, klar.
Da musste man immer den älteren Bruder von irgendjemandem fragen, der einem dann die Kiste Bier für den Abend besorgt hat, ne? Der hat dann nicht, irgendwie eine Kiste Oettinger oder eine Kiste Hansapilz oder so mitgebracht, weil es natürlich schön günstig sein muss.
Sonst auch, einige Eltern. Haben ältere Geschwister. Ja, also Eltern waren es halt nicht, weil wir unsere Eltern waren sich, glaube ich, auch, dass sie gesagt haben, nee, wir kaufen euch das nicht, organisiert euch das selber, weil natürlich waren wir clever, ne? Also wir waren schon immer clever.
Dass man dann auch so kreativ wird, das ist auch irgendwie Jugend für mich. Ne? Ja. Das war so hinter dem, dass man sagt, also die Fassade waren gegenüber den Eltern, aber die wussten natürlich ganz genau, naja, die werden sich das schon irgendwie organisieren, so wie wir das auch gemacht haben. Ja klar, Regeln gab es da natürlich, aber klar, man ist dann kreativ geworden.
Ja, mal irgendwie, was weiß ich, abends lange unterwegs sein irgendwo, wenn man irgendwo geschlafen hat oder sowas. Wir haben mal so eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei gehabt.
Das
war mein so einziger Kontakt mit der Polizei, wo ich glaube, noch einmal wurde ich nochmal angehalten als Erwachsener, aber sonst, weil wir sind ohne Licht Fahrrad gefahren, das ganze
Haus
jetzt, ne? Und haben dann irgendwie so einen Fluchtinstinkt gehabt und sind dann losgebrettert und dann noch über den Zaun und die Hose war kaputt und die Polizist hat uns da zur Rede gestellt. Nächsten Tag mussten wir aufs Revier 10 Mark oder Euro, weiß ich gar nicht, 10 Mark, glaube ich, bezahlen für Fahren ohne Licht. Und die Hose war
schon. Das war auch noch günstig, ne?
Ja, das war günstig.
Das war, das kannst du dir heute in Münster nicht mehr erlauben.
Nee, das kostet wahrscheinlich alles auch viel mehr. Ja, das war so diese Zeit. Das ist vielleicht eine gute Überleitung zu Entwicklungsaufgaben. Ne?
Ja.
Wir haben ja die ganzen Themen schon relativ gerissen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Also es ist natürlich eine Zeit, in der, ja, ich sag mal, viele Aufgaben anstehen, die, ich sag mal, zur Vollendung oder weitgehenden Vollendung der Identität und Persönlichkeit eine Rolle spielen. Ich sag mal, gerade diese Frage von, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, was ist so eigentlich meine Rolle? Und das geht ja auch durch die Spiegelung mit anderen, ne? Wie die Freunde sich wahrnehmen oder die erste Beziehung, die man hat, wie cool man ist oder auch nicht. Ne? Wir haben da damals immer so komische Klamotten von Fishbone getragen. Das heute noch
und wieder gibt. Dickies gab es auch
nicht. Dickies, genau, diese Hosen mit so einer Kette da dran.
Leider zu jung, aber Buffalos sind ja auch wieder trendy.
Die sind auch wieder gekommen.
Die sind jetzt wieder da.
Und man war halt mega stark bei sich. Dann natürlich die Frage, ich sag mal, die Eltern verlieren an Bedeutung, was ja auch gut ist. Ne? Man will sich irgendwie so ein bisschen frei kämpfen und auf eigenen Beinen stehen mit all den Konflikten, die auch dazugehören mit Eltern. Also bei uns gab es jetzt nicht viele Konflikte, aber es gab durchaus schon mal Konflikte zu, warum darf ich keinen Fernseher im Zimmer haben? Ist heute auch albern, weil alle ein Handy haben. Auch diese Handy-Diskussion war auch mega bei uns. Also wenn nicht da so Leute von der Uni gekommen wären, die so eine Befragung bei uns gemacht haben, die haben meine Eltern gesagt, ja, Oliver ist jetzt 13, der kann jetzt ein Handy haben, dann hätten meine Eltern das gar nicht gemacht. Aber das konnte auch ja nichts, das Handy.
Also genau, wir sind ja in anderen Zeiten groß geworden als heute. Ne?
Mit Telefonkarte standen wir in der Telefonzelle und haben Freunde angerufen nachmittags.
Oder SMS schicken hat noch sehr viel Geld gekostet und so. Also das sind ja
auch alles. Anrufen oder generell auch mit den Telefonkarten, die dann immer so bunt waren und lustig.
Also WhatsApp gab es nicht. Wir sind alle WhatsApp-frei in die Jugend gekommen.
Aber das war wirklich, also wo du gerade von Handy sprichst, ich erinnere mich jetzt gerade noch, guck mal, was so schon therapeutische Arbeit hier, wenn wir das ja super. Dass man dann, wir waren irgendwie mit Lestin in so einem Zeltlager. Und
natürlich war die im Zelt.
Natürlich im Zeltlager, natürlich, das fehlt ja auch noch auf der Liste. Und da hatte einer, die Eltern waren so ein bisschen mehr Kohle an der Füße irgendwie, der hatte so das erste Nokia irgendwie so mit so Snake. Und dann haben wir die ganze Nacht an diesem Knochen, wo der Akku 2 Wochen gehalten hat, irgendwie dieses völlig beschissene Spiel. Ich glaube, es ist abgespielt. Ja, das war auch der erste Kontakt.
Vielleicht müssen wir mit Snake wieder anschließen, um die letzte Folge zu beantworten. Vielleicht ist das eine Antwort. Vielleicht müssen wir alle wieder mehr Snake spielen.
Ja, aber ich glaube, dass wir das gar nicht mehr, das ist zu langweilig, ne?
Ist zu langweilig.
Das würde uns nicht mehr packen. So, ne?
Aber so, da merkt man trotzdem so der Kontakt auch mit Medien, auch dieser Vergleich auch mit Gleichaltrigen, diese Orientierung an Gleichaltrigen, was haben die, man synchronisiert sich ja quasi unbewusst auch über die Kleidung, ne? Alle haben irgendwie die gleichen Marken, die gleichen Sachen irgendwie, man will dazugehören und das natürlich auch, wenn man über Ungleichheit spricht, also auch wieder ein spannendes Thema. Ne? Also meine Eltern konnten sich das nicht leisten, mir damals ein Handy zu kaufen, also zumindest nicht die ersten, die dann auch noch relativ teuer waren. So dass ich mir irgendwann selber eins erspart habe. Aber
ich glaube, dass dieser Druck extrem groß ist. Ich war letztens in einer Schule, das war ja so eine Art Sekundarschule oder sowas, also Haupt- und Realschule gemischt und da gab es vorne so einen Handyparkplatz und da steckten die ganzen Handys der Schülerinnen und Schüler drin. Und ich habe mir die dann angeguckt und dachte, boah, das war alles nur irgendwie iPhone Pro, Max, was weiß ich. Und ich habe gedacht, also hier hängen bestimmt 30.000 Euro an der Wand jetzt gerade. Und tendenziell wird es wahrscheinlich den Familien auch schwerfallen, eigentlich so viel Geld dafür auszugeben. Was ich ja mal so pauschal sagen kann, aber es wird bestimmt bei einigen Familien schwer sein. Und dann da mithalten zu müssen, das ist schon nochmal eine andere Dimension, als das in unserer Jugend war. Da war das teuerste der blöde Taschenrechner für ihre Schule, den man kaufen musste. Und da haben die Eltern sich drüber aufgeregt, weil der 200 Euro gekostet hat oder so.
Ja, das war ja auch eine Frechheit. Den scheiß Ding 200 Euro. Aber ja, klar, das ist aus der Beratung.
Ich habe bis heute nicht die Funktion verstanden, alle.
Ich habe vor allem die ganzen Funktionen bis heute nicht benutzt. aber das sind schon diese Vergleiche, ja, und auch gerade für Familien, wenn ich jetzt an die Bravenstellenarbeit denke, da gab es auch viele Eltern, die gesagt haben, boah, hey, was die alles wieder brauchen und dann braucht er das, um mit irgendwie cool zu sein und das können wir uns gar nicht leisten und so, das ist schon auch, also die Jugendphase ist schon wenig überraschend für uns, auch natürlich von Ungleichheit geprägt natürlich, ne.
Und das ist da auch wieder die Frage, so ein bisschen wie in der letzten Folge auch, also ich erlebe häufig auch Familien, die sagen, sie haben super Beziehungen zu ihren pubertären Kindern und sagen, es sind die besten Freunde von einem, wo ich dann immer denke, eigentlich wäre es ja gut, ich sag mal, vom Hintergrund der Entwicklung zu sagen, das Kind kämpft sich ja irgendwie los von zu Hause, also auch wenn Konflikte da stattfinden, ist das eigentlich ja erstmal was Positives, weil das zeigt, da entwickelt sich was. Und manchmal denke ich dann, gut, vielleicht hat sich auch das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern heutzutage etwas verändert, weil die Eltern auch nicht mehr so wissen, wie die Zukunft aussieht und was man so machen kann und auch gar nicht mehr man aus diesem Schatz oder den Erfahrungen der Eltern oder Großeltern so stark profitieren kann, heute wie früher. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber dass sich da auch ein bisschen was verändert hat, so im Aufwachsen der jungen Leute heute.
Es gibt einfach keinen so einen großen Wissensvorsprung von älteren Generationen. Ne? Das Spiel geht ja auch einfach in die Jugend mit rein. Jugend macht eigene Dinge, wenn wir an Fridays for Future denken und so. Das war ja einfach so mal so ein Aufschwung von Jugend. Und ich will auch so ein bisschen dafür werben, es gibt nicht die Jugend, es gibt nicht die Lebensphase Jugend.
Das ist wichtig, ja.
Sondern es gibt einfach Jugenden und es gibt Aufwachsen im Jugendalter mit unterschiedlichen Perspektiven. Und ich habe auch in der letzten Folge schon gesagt, dass wir einfach sehr privilegiert groß geworden sind. Und das sind auch nicht alle. Und dessen sind wir uns bewusst. Und da muss man einfach sehr gut drauf schauen, dass irgendwie vielen jungen Menschen heute das Aufwachsen so ermöglicht wird, wie wir es auch hatten. Also wie kann man das eigentlich auch gesellschaftlich ermöglichen, dass Jugend sich ausprobieren darf, dass Jugend selber entscheiden kann, wie möchte man sich entwickeln und was auch gerade bei Social Media abgeht und so, ne? Also da muss man natürlich als Gesellschaft auch gut hinschauen.
Wie viel Zeit da auch reingeht, ne? Ich sag mal, bei uns gab es auch dann irgendwann, keine Ahnung, Schüler-VZ oder wie das hieß. Und auch hier, wie ist dieses komische Ding, was man da am Computer hatte? Nicht ICQ, ja, richtig, genau. Da hat man ja auch nachmittags irgendwas geschrieben. So ist das ja nicht gewesen. Aber da ging nicht so viel Zeit rein und es war nicht so krass vernetzt mit dem Alltag so, ne? Das ist heute ja schon nochmal eine andere Sache, dass Medien mehr Zeit einnehmen und auch, dass sich da abspielt.
Kennt ihr auch noch eure ICQ-Nummer?
Ja, ich krieg die noch, aber ich sag die jetzt hier nicht, weil ich weiß, er wurde, glaube ich, abgestellt vor.
Abgestellt.
Ja. Gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Das hat sich geändert und ich glaube auch dieses, die Jugendphase ist viel verdichteter und sie ist auch schon irgendwie so ein bisschen verernsthaft. Also ich erlebe auch häufig so jetzt in meinem beruflichen Alltag junge Menschen, die schon sehr früh sich die Frage stellen, was werde ich, was brauche ich dafür, schaffe ich das, wie muss mein NC sein? Das hat mich in der Schulzeit eigentlich nicht so groß interessiert.
Aber ich kann fließen lassen und
gesagt, ja,
irgendwo wird es reichen. Ne?
Ja, also das war nicht so Plan in die Zukunft so extrem. Das war eher so ein, ja, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr so, ne? Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Aber zum Beispiel Hurelmann und Quenze würden ja sagen, die Lebensphase Jugend hat sich auch erweitert, ne? Also früher war das irgendwie ein bisschen also kürzer und man ist ja auch mit der Jugend laut Gesetz abgeschlossen, wenn man 18 wird, also dann ist man volljährig. Und das ist ja so ein bisschen so auch, also wie denken wir eigentlich Jugend und wie ist eigentlich Jugend und welche Entwicklungsaufgaben gehen eigentlich damit einher? Das haben wir jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Aber Olli, sag doch mal, was sind so ja, die zentralen so, Entwicklungsaufgaben?
Ohne jetzt die Hurelmann-Dinger genau wiederzugeben, ist das natürlich Selbst- und Identität, sind das Peer- und Beziehungen, sind das Bildung und Beruf, auch natürlich Teilhabe und Verantwortung. Damit
hast du sie alle wiedergegeben.
Also sind jetzt sie das komm, wirklich so? Also heißen sie so? Ich dachte, da ist noch also, was mit Risiko oder was?
Also,
wie heißen sie denn jetzt? Ganz schlau.
Ja. Binden. Ja. Konsumieren, ich glaube, es
ja, konsumieren fehlte noch bei mir.
Das war bei mir
Identität. Ja. Ja, was konsumiert man da?
Alles. Also, ne? Also auch man, Klamotten. Aber da geht es auch um einen selbstverantworteten Umgang mit Medien zum Beispiel, ne? Also, wie gehe ich eigentlich damit um? Und ja.
Ich sag mal, es hat ja auch Vorteile, ne? Natürlich kann ich da auch meine Identität so ein bisschen entwickeln im Ausprobieren mit anderen, indem ich da Bilder hochlade und gucke, wie kommt das an. Und ne, das ist schon, hat auch Vorteile. Aber es ist natürlich auch ein Mega-Rahmen für, ich sag mal, Ausgrenzung, für Vergleiche, für Selbstdruck, so der bei einem entsteht. Ne? Bin ich da jetzt präsent und wie bin ich präsent? Bin ich jetzt TikToker oder nicht? Oder sowas. Da gibt es auch viele Jugendliche, für die das auch, wenn man jetzt so Richtung Qualifizierung denkt, ja auch das Gefühl ist, sie werden YouTuber oder TikToker oder irgendwie sowas, ne?
Ja, wolltest du nicht mal Schauspieler auch werden?
Schauspieler wollte ich, glaube ich, nie werden. Ich wollte Polizist immer werden. Weiß ich auch nicht.
Aber ja, es bietet natürlich auch Potenzial für negative Entwicklungserfahrungen, die auch den Selbstwert nach unten ziehen. Also ich habe viel auch mit Jugendlichen in der Beratungsstelle gearbeitet, die dann nicht so den Mega-Selbstwert entwickelt haben, weil sie auch nicht vielleicht so gut unterstützt wurden zu Hause oder weil sie vielleicht auch wirklich nicht mithalten konnten oder vielleicht auch nicht so ihre eigenen Fähigkeiten so richtig herausgebildet oder klar für sich hatten. Also das gehört ja auch dazu, ne? Also es ist ja nicht immer nur, es ist ja so ein bisschen dieses emotionale Dialektik-Ding im Jugendalter, dass man immer so zwischen den Extremen so ein bisschen hin und her pendelt und dann sehr viele tolle Erfahrungen macht, aber natürlich auch sehr viele negative Erfahrungen, ne? Also vielleicht auch schmerzhafte Verlusterfahrungen, was weiß ich, Liebeskummer oder keine Ahnung, schlechte Note in der Schule oder irgendwie eine Perspektivlosigkeit, eine temporäre zumindest, dass man denkt, ich weiß gar nicht, was ich beruflich machen will und ich kann irgendwie gerade gar nicht. Also das gehört ja auch alles mit dazu, wo wir dann ja auch so ein bisschen zu der Frage kommen, wie geht's eigentlich den Jugendlichen und wo werden die eigentlich über die Jugendhilfe auch unterstützt, also auf verschiedenen Wegen
vielleicht vorweg noch mal kurz, weil das gerade ganz gut passt. Also ich sag mal, das, was du gerade gesagt hast. Und zusätzlich sind ja auch die Rahmenbedingungen des Aufwachsens noch mal ganz anders. Ne? Ich sag mal, es ist alles viel schnelllebiger. Man ist globalisiert vernetzt. Ne? Und es ist natürlich auch, es gibt viele Sicherheiten, die nicht mehr so da sind. Ne? Ich sag mal, dieses, dass man sich darauf verlassen kann, dass kein Krieg in Europa ist, dass die transatlantischen Beziehungen eng sind, dass wir sozusagen auch Klima und Natur irgendwie nicht uns bedroht, das ist nicht mehr da, Inflation, solche Sachen, also da ist ja richtig viel, auch durch Corona nochmal, ne, also an Gewissheit, Sicherheiten weggebrochen, so, ne, dieses Fortschrittsnarrativ bröckelt langsam.
Aber müssen wir da nicht auch wieder in der sozialen Arbeit, in der Kinder- und Jugendhilfe auch an Zuversicht denken, wie auch im Kinder- und Jugendbericht? Also sind das nicht auch die Themen? Weil ich habe gerade gedacht, ich bin auch ein bisschen, also ich dachte in meiner, da war ich noch relativ jung, aber da war das gerade mit dem 11. September. Das war auch alles unsicher und in den 2010ern hatten wir viele Terroranschläge. Da weiß ich noch, dass wir einmal irgendwie auf so einem Konzert waren und meine Cousine auch irgendwie Angst hatte, dass jetzt hier gleich ein Terroranschlag ist oder so. Also so Ängste gab es ja immer mal wieder, aber irgendwie haben wir es geschafft, Zuversicht trotzdem zu spenden. Also den Jugenden. Ja, und das geht irgendwie gerade ein bisschen verloren.
Ja, ich glaube, es ist auch wieder ein schmaler Grat. Ne? Wie viel muss man das jetzt thematisieren und ernst nehmen, diese Erfahrung? Und da Räume für schaffen, für Bewältigung, Auseinandersetzung, wie auch immer. Und wo braucht es einfach auch positive Erzählungen? Ne? Ich sag mal, dass man reagiert, zum Beispiel, wenn Leute sagen Generation Corona und dass man da sagt, das stimmt nicht, da muss man was gegensetzen. Und ich sag mal, da ist Wissenschaft natürlich auch gefragt, nochmal irgendwie empirisch Daten zu liefern. Ich habe das Gefühl, dass die Jugendforschung gerade so in den letzten Jahren auch nochmal viel deutlicher wahrgenommen wird. Also, dass man genau guckt, wie geht's Jugend, was ist da eigentlich Thema, in Corona schon angefangen. Aber du hast sicherlich recht. Klar, wir brauchen diese positiven Erzählungen, Vertrauen, Zuversicht. Ich glaube, der Jugendbericht sagt irgendwie mit Zuversicht und Vertrauen jung sein. Und das hängt natürlich auch an Personen, die den Jugendlichen begegnen in den Feldern. Die müssen das ausstrahlen.
Und nicht, wenn wir gerade noch weiter immer daran denken, wo soll noch überall Medienverbot? Ist TikTok erst ab 16 oder keine Ahnung. Ich finde, das ist so ein bisschen der falsche Ansatz, weil da wird wieder über Jugendlichen geredet, ohne die selbst mit ins Boot zu holen. Und sie haben das Recht, sich zu informieren. So, aber natürlich müssen sie irgendwie damit einen Umgang finden. Wie kann ich das lernen? Und das, finde ich, für mich gehört einfach in die Schule. Und da ist Schule einfach noch schlecht aufgestellt. Jetzt kommen wir wieder in Schulbashing. Jetzt
machst du ein ganz großes Thema auf.
Aber ja, ist ja schon. Wir können das auch direkt wieder zumachen.
Nee, ich glaube, das können wir uns auch, also da könnten wir vielleicht auch noch eine gesonderte Folge machen. Ja, aber ich frage mich schon auch, also wie ist eigentlich so das gesellschaftliche Klima auch mit Blick auf Jugend, ne? Also wie wird, sind so die Einstellung gegenüber Jugend, wie wird Jugend ernst genommen, wird immer nur negativ über Jugend gesprochen, also man hört das ja auch mit dem TikTok immer so, ja, die können ja nur noch TikTok, sonst können die im Prinzip nichts, aber das ist letztendlich auch ein Kanal, so, wo viele Jugendliche sich auch aktiv informieren und auch vielleicht auch sich politisch interessieren, ne? Also da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, also inwiefern Jugendliche vielleicht man dann ein anderes Bild von Jugendlichen hat, was eigentlich vielleicht gar nicht so stimmt, weil ich finde schon in der Wahrnehmung, ich meine, da kann gerade du, Olli, kannst da wahrscheinlich noch mal mehr zu sagen, dass Jugendliche auch durchaus sehr politisch interessiert sind. Also ich nehme nie Jugendliche nicht so wahr, dass die jetzt alle den ganzen Tag nur am TikTok konsumieren sind, mit Sicherheit auch mal und auch einige mehr, aber so in
aber in unserer Generation nicht. Auch. Also das ist, ja. Ich finde immer, wir dürfen nicht immer der Jugend für alles die Schuld geben.
Aber das passiert so schnell, dass man immer sagt, die Generation, Jugend, wie du gerade schon sagtest, es gibt nicht die Jugend, aber dass man so negativ. Also
diese Generationenkonflikte, die gerade, boah, wir müssen es von diesen.
Die gibt es auch gar nicht. Also ich sag mal, wenn man da die Jugendforschung anguckt, das Verhältnis der jungen Menschen zu ihren Eltern und zu der Familie und die Bedeutung von Familie, die ist eigentlich auf dem höchsten Niveau. Also wenn man sich Shell anguckt, da gibt es ja immer so eine Frage, würdest du, was weiß ich, deine Kinder so ähnlich erziehen, wie du erzogen wurdest oder nicht? Da gab es früher ganz große Ablehnungen, dass man gesagt hat, nee, ich will das ganz anders machen, als meine Eltern das gemacht haben. Das ist heute ganz anders. Also da ist man viel dichter dran. Natürlich auch mit der Frage, ist das gut oder nicht? Ich weiß es nicht. Also die Ablösung ist ja wichtig. Ne? Wenn jetzt Jugendliche sagen, die Familie ist da der wichtigste Ankerpunkt für sie. Das war ja auch im 17. Kinder- und Jugendbericht. Ein Ergebnis auch aus diesen Beteiligungsmodulen, dass die wirklich ein ganz gutes und enges Verhältnis zu der Familie haben. Vielleicht auch als, ich sag mal, Reaktion auf diese gesellschaftliche Unsicherheit. Ne? Ankerpunkt.
Und ich finde das total legitim, dass dann einfach Familie so ein wichtiger Ort gerade ist. Also ich würde das gar nicht so kritisieren, aber da muss man auch wieder an Gerechtigkeit denken und nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen dann einfach in Familie und man darf sich natürlich ablösen von Familie, aber man darf auch genau in der Bubble auch drin bleiben. Also das ist ja auch die Frage, inwieweit muss man sich auch wirklich dann loslösen?
Mhm. Ja, und ich sag mal, es ist vielleicht auch individuell. Ne? Ich sag mal, es gibt ja durchaus auch Jugendliche, Maike hat das ja eben angeteasert, die sozusagen auch psychisch belastet sind. Ich sag mal, das ist ein kleiner Teil. Ne? Ich sag mal, wenn man sich da nochmal die Zahlen rausgesucht, 84% der Jugendlichen sind eher zufrieden oder sehr zufrieden, Jungen etwas mehr. Trotzdem gibt es natürlich auch
Jungen viele. Etwas mehr, darauf müssen wir mal kurz noch kommen, weil aus einer feministischen Perspektive zeigt da ja schon mal irgendwas, dass da irgendwas schon schräg läuft.
Das ist auch bei diesen, es gibt auch so eine Erhebung, ich weiß nicht genau, wie die sich nennen, die erheben, wie viel Zeit junge Menschen zur Verfügung haben, gefühlte Zeit zum Ausruhen. Und auch da ist es so, dass gerade die Mädchen deutlich mehr das Gefühl haben, dass sie zu wenig Zeit haben, sich auszuruhen. Und das ist auch, wenn man das mal die letzten 10, 15 Jahre anguckt, deutlich gesunken. Also junge Menschen haben das Gefühl, sie streben unter Strom und die Zeit reicht nicht aus, die man frei hat, um sich auszuruhen und auch nicht, um Freunde zu treffen. Und das ist ja schon ein Signal, wo man gucken muss, ne? Wie voll packen wir diese Zeit, ne?
Ja, weil das natürlich konfliktiert, also nicht mit allen Entwicklungsaufgaben, aber mit vielen, ne? Weil die brauchen natürlich auch Zeit. Also ich muss ja auch die Möglichkeit haben, ne, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, dass ich auch irgendwie mich weiterentwickeln kann.
Zeit für meine Hirnstruktur auch, ne? Da passiert ja auch biologisch einfach, also biologisch, physiologisch. Ihr kennt das doch alle, dass Jugendliche einfach unfassbar viel Schlaf brauchen. Und das ist auch so. Also das ist einfach so, weil so viel im Körper passiert. Also das ist einfach auch eine krasse Umstellung.
Ja, und beim Gehirn ja sogar so, dass sehr viel ja auch in einer gewissen Zeit auf der emotionalen Ebene, ne, das Zentrum für emotionale Einschätzungen ja viel stärker ist. Ne? Und wenn ich das weiß, kann ich ja auch ganz anders mit dem jungen Menschen umgehen. Man braucht nicht da immer erklären und dies und das mal alles probieren, wenn das so auf der emotionalen Ebene ankommt. Sollen wir haben noch ein paar Minuten nochmal diese Frage von Jugendpolitik
unbedingt,
so ja, noch mal aufgreifen, weil das ja schon so ein Thema ist, was auch so ein bisschen wabert, ne? Wie rechts ist jetzt die Jugend? Wir haben da ja unterschiedliche Zahlen auch zu und auch die Frage von Zufriedenheit mit Demokratie. Das wird ja auch bei Shell mit abgefragt und da kann man ja erstmal Entwarnung geben, wenn man sich die Shell-Zahlen anguckt. Also 89% der jungen Menschen halten die Demokratie für eine gute Staatsform. Das ist, glaube ich, der höchste Wert überhaupt. Und 75% sind mit der Demokratie auch sehr zufrieden, Tendenz steigend. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon, dass es links und rechts gewisse Zuströme gibt, sowohl bei linken als auch bei rechten Parteien.
Polarisiert sich so.
Polarisiert sich mehr, genau. In der Mitte wird es etwas weniger. Und wenn wir uns Europawahlen angucken, da durften junge Menschen ja dieses Mal ab 16 schon wählen. Da kann man eher sagen, dass die sehr viel kleine Parteien sehr, ich sag mal, noch nicht so gefestigt sind in ihrem Wahlverhalten und dann doch eher mal Grün oder Volt oder Natur- und Tierschutz sowas nochmal stärker wählen. Und man muss natürlich bei Jugendlichen auch immer sagen, das sind auch immer nur Momentaufnahmen und Trends, weil die halt in ihrem Wahlverhalten ja noch nicht so gefestigt sind wie andere, die sagen, ich habe schon immer das und das gewählt. Also ich sag mal, die jungen Leute sind interessiert an Politik, die sind auch engagiert. Also auch wenn man sich da das anguckt, wie das Engagement von jungen Leuten da ist, auch das nimmt wieder zu. Ich glaube, knapp die Hälfte der jungen Leute ist irgendwo engagiert. Vielleicht nicht mehr in ganz klassischen Sachen. Also ich glaube, bei Shell habe ich noch in Erinnerung, dass auch so selbstorganisiertes Engagement junge Leute sehr stark interessiert und nochmal viel mehr als auch so in Vereinen. Aber das ist definitiv eine Generation, die sich viel Gedanken macht und die auch sehr gut informiert ist über viele Dinge, die passieren.
Und deswegen ist es ja auch gut, dass bei der Kommunalwahl auch schon ab 16 gewählt wurde. Mhm. So, ne, das haben wir jetzt auch, also da muss man sich ja auch fragen, ab wann ist eigentlich das Wahlalter, wo sollte das drauf gesetzt werden? Und ich finde Kommunalwahl ab 16 gut. Ich möchte aber einmal den Gedanken zulassen, so weit zu gehen, zu sagen, warum lässt man nicht auch jüngere Menschen wählen? Da ist oft das Gegenargument, dass die ja abhängig sind von den Eltern. Und da würde ich mal sagen, das endet ja nicht mit 18. Es gibt, glaube ich, viele, die CDU wählen, weil ihre Eltern das auch schon gemacht haben und die Großeltern auch. Also so ein bisschen die Frage eigentlich, ab wann kann man sich da loslösen? Und ich finde, wer als Kind einen Antrag selber bei der Stadt stellen könnte, zum Beispiel, ich möchte wählen, weil ich informiert bin, warum darf man dann nicht wählen gehen? Also ich finde, auch aus Kinderrechtsperspektive müssen wir das durchaus mitdenken. Und das heißt nicht, dass das Kind das Gleiche will wie seine Eltern. Also
ja, stimmt. Ich sag mal, du darfst ja sogar heiraten ab 14, glaube ich, ne? Also von daher,
warum sollte man dann nicht auch wählen?
Möchte ich aber auch kritisch sehen, ne?
Ja, natürlich. Frage, wie sinnvoll das ist.
Weiß ich nicht. Ja, Faktencheck liefern wir sonst nochmal nach, falls das nicht stimmt. Aber ich meine, dass das so ist, ne? Ab 14 darfst du, glaube ich.
Also ich bin...
Mit Zustimmung der Eltern.
Ja, ich finde, wir sollten...
Ja, ein bisschen weird ist das, aber...
Wir müssen auf jeden Fall darüber nachdenken, auch das Wahlalter nicht nur für die Bundestagswahl auf 16 zu setzen, sondern eigentlich auch noch darunter. Mhm. Und keine Ahnung, es kann unterschiedlich laufen. Und da gibt es unterschiedliche Wege, die ja gerade diskutiert werden. Und ich finde es eigentlich super spannend, das einfach mitzudenken und Kinder dann nicht abzusprechen. Sie dürfen und können noch nicht wählen. Die können sich informieren. Die können Fragen beantworten, was die politischen Parteien wollen. Die können wissen, wer sich für Kinderrechte im Grundgesetz einsetzt und so weiter. Und das wäre sicherlich, wäre die Kommunalwahl dann ein bisschen anders ausgegangen.
Ja, und ich sag mal, von Kindern oder Jugendlichen verlangt man, dass die mega informiert sind und alles da lesen, was du mal gesagt hast. Erwachsene machen das ja auch einfach nach dem Gefühl. Das ist ja auch Demokratie, ne? Ich muss das nicht alles lesen, kann aber das machen. Und das können Kinder genauso wie Erwachsene auch. Aber ich glaube, das ist natürlich noch ein weiterer Weg. Man hat natürlich schon andere Möglichkeiten, sie auch zu beteiligen, möglichst früh, ne? Ob das in Kita ist oder in Schule oder in Jugendarbeit. Da ist, glaube ich, auch noch echt viel Luft nach oben, dass man da irgendwie schon das Gefühl hat, in dem Bereich, wo ich mich eh aufhalte, in meinem Lebensraum, da werde ich gehört und da kann ich mitentscheiden, was da passiert. Ne? Denn um mich geht es da ja hauptsächlich, wenn ich mich da aufhalte. Ich glaube, da ist auch noch eine Menge Luft nach oben und da müssen auch Erwachsene, glaube ich, viel mehr abgeben von ihrer, ja, sag jetzt mal, Rahmungsmacht vielleicht so, ne?
Ja, es fordert natürlich aber auch eine entsprechende Haltung von solchen Fachkräften, ja, da auch Jugendliche aktiv hinter einzubeziehen. Das ist eben nicht selbstverständlich, ne? Wofür wir natürlich jetzt an dieser Stelle nochmal aktiv werben wollen, an alle Fachkräfte, die zuhören, dass sie da auch Jugendliche eben aktiv mit beteiligen und denen noch eine Stimme geben, auch im Kleinen, bevor wir hier an das Große, an eine kleine Wahlrechtsreform gehen. Ja, nein, das machen wir dann. Aber im Kleinen schon auch schon mal mit einzubeziehen. Damit steht ein Fels ja eigentlich schon.
Und im Vergleich zur letzten Folge zur Kindheit, ich finde, wenn man jetzt nochmal so die Adressaten anguckt und Jugendhilfe, dann hat man es bei Jugendlichen ja schon mit Personen zu tun, die sozusagen häufig schon deutlich besser ihren Willen oder Nichtwillen, ne, also so mitteilen können und das auch nochmal eine größere Herausforderung ist, sie für Dinge zu begeistern. Vielleicht manchmal, wenn du irgendwie ein Angebot in der Jugendarbeit machst, da sagt man immer, die Stimmen mit den Füßen ab. Ja, dann kommen die halt einfach nicht, wenn das nicht für sie passt. Ne? Kinder sind dann vielleicht einfacher nochmal zu begeistern oder haben dann auch die Eltern nochmal näher dran, die einen zu Angeboten bringen. Das ist natürlich in der Jugendarbeit nicht mehr so. Und man muss natürlich da, ich sag mal, es ist schon natürlich eine, wenn du mit denen zusammenarbeitest, du musst auch diese Wellenbewegung auch aushalten können. Wenn du irgendwie junge Leute da kennenlernst und auch die, du bist ja extrem dicht dran als Fachkraft in einer ganz anderen Position. Du bist nicht die Eltern, du bist nicht der Freund irgendwie, du bist auch nicht, ne, also ich sag mal so Lehrer oder irgendwie so eine Funktion, sondern du bist irgendwie dazwischen und du kriegst das ja alles mit, was die da so machen. Wenn die straffällig werden, wenn die das erste Mal Cannabis ausprobieren, wenn, was weiß ich, Post vom Gericht kommt, wenn die Konflikte mit den Eltern da sind. Und das ist natürlich schon auch, also ich liebe das, diese die Dynamik.
Jugenddelinquenz.
Ja, nee, diese Dynamik einfach und auch dieser Humor, also diese Unbeschwertheit ist ja schon auch noch da und dieser Humor, Jugendliche sind ja unheimlich lustig, so von so, ja, lebendig irgendwie. Das macht die Arbeit irgendwie so schön, finde ich. Und aber auch herausfordernd, wenn man irgendwie in den, jetzt mal Erziehungsbeistandschaft oder sowas überlegt, da erstmal den Kontakt herzustellen am Anfang ist schwierig. In der Beratungsstelle ist das sicherlich auch so.
Deutlich schwieriger auf jeden Fall als bei Kindern, finde ich.
Ja.
Hängt aber auch immer im Einzelfall sicherlich.
Ja, und man muss authentisch bleiben, glaube ich, ne? Wenn man versucht, auch Jugendlicher zu sein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja. Also ich hoffe, dass einem das auch jemand sagt, wenn das irgendwie unpassend ist, wie man da.
Ich erzähle ja immer gerne dieses Beispiel von irgendeiner Beratungsstelle, die hatte so einen Flyer zu einer Jugendgruppe und hatte da irgendwie hinten so ein Smiley von Clipart 1998 drauf und dann so zwei Fotos von zwei männlichen Fachkräften, glaube ich, und das hieß, die Gruppe hieß irgendwie Cool A. Da habe ich leichte Fremdschamgefühle entwickelt, wo ich dachte, nein, so am besten nicht. Aber ich finde, sich für Jugendliche und für das, was sie machen, wertfrei und nicht moralisierend zu interessieren, ist immer schon ein guter Türöffner. Wenn man einfach sagt, hey, was machst du denn da gerade? Erzähl mir doch einfach mal ein bisschen, was du so zockst oder keine Ahnung. Ist, glaube ich, schon mal nicht verkehrt von der Beziehungsarbeit her. Jana,
Blick auf die Uhr.
Blick auf die Uhr. Wir warten da sehnsüchtig. Ne? Sehnsüchtig.
Jugendwetter des Jahres können wir nicht, lassen wir jetzt mal außen vor.
Das wäre eigentlich guter Anlass gewesen. Wir warten sehnsüchtig auf deine Frage.
Oh, und die wird auch nicht cringe. sondern ich frage mich so ein bisschen, was für mich an Fachkräfte oder auch an Zuhörerinnen hängen bleibt, ist, wo können wir eigentlich Macht an junge Menschen abgeben? Und das kann jeder in unserem Alltag, weil wir alle mit jungen Menschen wahrscheinlich irgendwann mal zu tun haben werden und dann sich mal bewusst vorzunehmen, Macht abzugeben, um Demokratieräume zu ermöglichen.
Und gucken, was dann passiert.
Und was dann passiert.
Das ist schon sehr
das
spannend.
Zu beobachten.
Ja, ja.
Wieder eine Aufgabe und nicht so eine Frage, oder?
Ja, warum nicht?
Du wolltest ja auch mal Lehrerin werden. Haben wir ja mal gehabt.
Aber nicht für Latein.
Nee.
Nicht für Latein. So, ich glaube, wir enden lieber.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Schönen Tag euch.